Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, heute schauen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes über den Tellerrand hinaus und betrachten das Rotwild in Chile. Ja, wie es dort überhaupt hingekommen ist und wie es sich seitdem so dort entwickelt hat. Und darüber spreche ich mit einer Person, die da ganz maßgeblichen Einfluss insbesondere an der Jagdgesetzgebung in Chile hatte, nämlich Claudio Ortiz. Und ja, bevor es losgeht, ihr kennt das Spiel, hört ihr noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor Vortex Optics, dann geht es aber auch schon direkt ins Interview. Viel Spaß dabei. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung im Angebot. Weitere Infos zu den Produkten von Vortex findest du beim offiziellen Vortex-Partner Seven Oaks und in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Claudio.
Vielen herzlichen Dank und danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Claudio, gerne. Wir zwei sprechen heute über das Rotwild in Chile, ein ganz spannendes Projekt. Aber wir müssen uns, glaube ich, schrittweise der Thematik nähern. Von daher wäre es großartig, wenn du uns erstmal erzählst, wer du bist und in welcher Beziehung du zu Chile und dem Wild dort stehst.
Ja, also beruflich bin ich Tierarzt. Ich habe in Chile studiert mit einem, danach in einem Studium in USA, Stipendium. Und als ich noch Dozent in der Universität Austral war, circa 800 Kilometer südlich von Santiago, habe ich in der Fakultät Veterinärmedizin ein paar Jahre doziert. Und das habe ich im Bereich Rotwild gemacht. Das war ein Projekt, wie ich schon einmal dir gesagt habe, von einem Deutschen aus, Taunus, gestartet hatte mit der Intention, dass wir, sage ich mal, Gebiete, die nicht angesiedelt waren, konnten wir mit Rotwild ein bisschen mehr, sage ich mal, wirtschaftlich benutzen. Und da bin ich in diesem Projekt eingestiegen, in der Universität Austral und einige Jahre daran gearbeitet. Und das hat mich direkt zum Thema Rotwild mitgebracht und dazu zum Thema Jagd. Danach habe ich mein dieses Stipendium in den USA in Colorado State University gehabt und anschließend bin ich zurück nach Chile gegangen und dort habe ich eigentlich in der Pharmaindustrie angefangen zu arbeiten und in dieser Funktion, sage ich mal zum Schluss, habe ich als Privatperson, als Präsident eines Jagdgenossenschaft, also chilenischer Jagdgenossenschaft, war ich Präsident einige Jahre und werden wir gleich zum Thema kommen, Jagd, warum ich eigentlich zum Thema Jagdgesetz einiges unternommen habe. Das ist der Weg, das mich zum Rotwild geführt hat. Und ja, jetzt kannst du vielleicht noch weiter fragen.
Ja, wir haben Zuhörer jedweden Alters. Einige von unseren Zuhörern hören das auch mit ihren Kindern. Also von daher wäre das ganz toll, wenn du uns mal einen kurzen Überblick auch über die Geografie und die Naturräume in Chile gibst. Denn das ist ja in Wirklichkeit ein riesengroßes Land, ne?
Ja, also Chile ist, kann man geografisch schon ein bisschen verwirrend sein für viele Europäer, auch Deutscher. Weil das Land sieht so schmal aus, ist aber extrem lang, 4.300 Kilometer Länge oder lang, extrem schmal. Aber von der Oberfläche ist ein sehr großes Land. Da sind, sage ich mal, 750.000 Quadratkilometer. Das entspricht mehr oder weniger 75.000 Hektar. Und davon sind circa 20% Naturräume. Das ist schon enorm. Aber meist würde ich sagen, unbesiedelt. Das sind Naturparks, das sind Nationalparken. Und ein Teil davon ist nur von, sage ich mal, von Geweihträger, sage ich, wie soll ich sagen, nicht, die da überall anwesend sind, aber ich würde sagen, ein interessanter Teil davon ist von diesen Tieren erobert worden. Das ist zum Thema Größe des Landes. Klimatisch ist auch ein großes Thema, weil wegen dieser Orientierung Nord-Süd hat Chile fast alle Klimazonen der Welt. Also absolute Wüste in Chile. Ich muss nochmals meine Kamera ausschalten, die Sekunde. Nordisch ist nur Wüste und dann ganz Süden Chile hast du also Eis. Ja, und deshalb ist das dann extrem unterschiedlich. Rotwild kann man sozusagen in drei Regionen finden, die neunte, zehnte und elfte Region. Und da liegen wir circa 800 bis 2000, nee, Quatsch, 1300 Kilometer südlich von Santiago, die Hauptstadt. Das ist zum Thema mehr oder weniger Naturräume und Geografie.
Ja, nun reden wir über das Rotwild, aber gibt es dort eben in Chile auch heimische Hirscharten?
Ja. Wir haben eigentlich drei Hirscharten. Einer der kleinsten Cerviden der Welt ist der Pudu oder Pudu, wissenschaftlicher Name. Das ist ein sehr kleines Tier. Das sind 35 bis 38, maximal 40 Zentimeter Schulterhöhe und das ist nicht einmal 1 Meter lang, also 80 Zentimeter oder so. Aber dann haben wir eine andere Art und zwei, das sind eigentlich zwei Arten. Das ist Huemul im Süden des Landes, Hippocamelus bisulcus, und dann Huemul im Norden des Landes, Hippocamelus antisensis. Das sind die drei heimische Hirscharten, die wir dort haben. Alle sind Geweihträger. Allerdings bei dem Pudu ist eigentlich nur ein kleines Hörnchen sozusagen. Ursprünglich hatte dieses Tier den wissenschaftlichen Namen Pudus Mephistophelicus, weil das war ein bisschen wie der Teufel. Jetzt ist aber Pudu Puda geworden. Die anderen zwei sind größer als ein Rehwild. Ich würde sagen, in der Nähe, sage ich mal, eines Dammwilds von der Größe her. Tja, das sind die einzigen drei, die wir dort haben, und zwar verteilt über das ganze Land. Weil Huemul wohnt grundsätzlich in der Cordillera, also in den Bergen, nicht unten in den Talen. Und Pudu-Puda, diese kleine Hirsch, tatsächlich nur im Wald unten, nicht ganz oben. Das sind die drei Tierarten.
Ja, spannend. Gibt es denn in Chile auch eine gewisse Jagdtradition?
Ja, da könnte ich als Jein antworten, weil obwohl, okay, sagen wir mal so, von der Ansiedlung her, von Migranten, sind wir stark von Spanien geprägt. Spanien, okay? Und die haben eigentlich eher die Kultur des, sage ich mal, Niederwildjagd. Und die haben auch Kaninchen und europäische Hasen eingeführt. Und das sind die Tiere, die eigentlich gejagt worden sind. Also Niederwild. Es gibt auch natürlich Federwild, das haben wir reichlich überall im Lande, aber eine echte Jagdtradition gibt es nicht. Aber nach dem Ankommen von deutschen Migranten 1850, sage ich mal, wie sagen, Märzrevolution in Deutschland, also Berlin oder Dresden, Leipzig, haben viele Deutsche das Land verlassen und die haben neue Horizonte gesucht. Und diese Deutsche, die bis Ende des 19. Jahrhunderts nach Chile emigriert haben mittlerweile, sage ich mal so, ein bisschen Nostalgie gehabt und gedacht, na ja, warum sollten wir nicht ein paar von den Tierarten, also Jagdarten, die wir in Deutschland haben, nach Chile mitnehmen? Und die haben deshalb Dammwild und Rotwild eingeführt. Ein bisschen Wildschwein, aber nicht so viel. Aber das ist eigentlich die tatsächliche Jagdtradition entstanden, weil diese Deutsche haben diese Tierarten importiert aus unterschiedlichen Arealen in Deutschland, grundsätzlich Hamburg, und dann aus Argentinien. Und vor allem diesen Rotwild kam damals, sage ich mal 1950 oder 30, ja 30 bis 50, aus Argentinien, die kamen von dem aus dem österreichischen, ungarischen Reich. Okay? Und die waren eigentlich ganz tolle Stücke aus den Karpaten. Und das sind die Rotwildpopulationen, die im Nachhinein wir nach Chile geholt haben. Und diese Deutsche haben tatsächlich eine deutsche Tradition und die haben das sogenannte System Hege mit der Büchse eingeführt. Das ist, würde ich sagen, die eigentlich tatsächliche Tradition, Jagdtradition
Ja.
Chiles, sonst nicht.
Gibt es denn in Chile noch so eine deutsche Community? Das heißt, wird diese
Ja.
Tradition noch gepflegt?
Ja, aber limitiert, weil das ist eine Sache eigentlich vom Landwirte, okay, und das ist überwiegend im Süden des Landes. Aber viele haben tatsächlich Hegeringe gegründet und die haben versucht zumindest, weil das Jagdgesetz erlaubte sowas nicht. Sie haben versucht, die deutsche Tradition, die in Deutschland existierte, damals dieses Pachtsystem, auch in Chile einzuführen. Das war nicht so erfolgreich, aber zumindest haben sie tatsächlich sich hier sehr, sehr viel engagiert, was wir nachher diskutieren müssten, weil das hat eigentlich auch mit dem Jagdrecht zu tun. Okay?
Ja.
Aber das ist die einzige Tradition, die ich im Moment sehe.
Ja. Du, wenn ich richtig liege, dann sind ja nach Nordamerika hauptsächlich, ich sag mal so ärmere Menschen ausgewandert. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass bis 1848, 49 ja das Jagdrecht, wir hatten das Feudalsystem, also der normale Bürger, der normale Mensch, der durfte höchstens jagen, wenn er sich eben von hochherrschaftlichen so ein Revier gepachtet hat. Heißt das, dass denn auch eher die wohlhabende Deutsche nach Chile ausgewandert sind?
Jein. Jein, weil, okay, das muss das differenzieren. Das ist nicht so einfach zu definieren. Also die Einwanderung fand statt. Also ab 1850 in Chile und überwiegend im Süden des Landes. Und das war Regenwald und das war extrem, extrem dicht. Also diese Menschen haben von null an angefangen, sage ich mal, eine Zukunft für sich zu bilden. Jahre danach, also vielleicht Jahrzehnten danach, haben sie schon sich breit gemacht und Land gekauft und dann haben sie diese große Farm. Okay, gegründet sozusagen oder gemacht. Und dann kam die Idee, ja, Rotwild oder Dammwild aus Deutschland oder Argentinien zu importieren. Und das war natürlich ein Domain von Menschen, die ein bisschen mehr Geld hatten, um sich sowas leisten zu können. Aber das war nicht selten, nicht immer etwas, das in Verbindung mit Geld war. Natürlich gab es den ganzen Spektrum. Es waren Menschen, die eigentlich wenig hatten, aber die dürften sowieso Rotwild und Dammwild haben und die haben das doch gemacht. Aber ich würde sagen, mit der Zeit haben sie diese große Jagdreviere ein bisschen mehr die Reputation gemacht. Die seien eigentlich diese Jagdreviere, diese Jagdarealen für die privilegierten Menschen. Und das hatte natürlich danach eine gewisse politische Konsequenz, ja, weil die waren definitiv mit Geld assoziiert. Nicht immer, aber doch einiges.
Ja.
Und das hat Konsequenzen danach, als die Agrarreform angekommen ist. Da können wir vielleicht nachher darüber einiges zu erzählen.
Ja, ich mache mir dazu mal ganz kurz eine Notiz,
Ja.
weil das Thema Agrarreform habe ich noch nie auf dem Schirm. Aber okay, also die Idee, das heimische Wild, also das Wild aus Deutschland in die neue Heimat zu bringen,
Ja.
die ist durchaus nachvollziehbar. Aber wann ging es denn los?
Wann ging es los mit
Wann hat
was?
man denn tatsächlich Rotwild nach Chile importiert? Wie ging das Ganze vonstatten damals und
Okay,
wann?
das ist schrittweise gegangen. Die erste erwähnten wissenschaftlich oder in Büchern, ich kenne die Person, die das Buch geschrieben hat, in England, die erste Einführung von Geweihträger aus dem Ausland waren Dammwild im 1887. Aber diese kleine Population, da waren zwei männliche Tiere und vier weibliche. Okay, das ist nicht erfolgreich geworden. Danach, 1927, eine Familie, die ich kenne, die Familie Grob, hat aus Hamburg Dammwild mitgebracht und die haben das auf einer Insel in einem See in Chile namens Pichicolcuma. Das sind zwei kleine Inseln, die verbunden sind. Das sind nicht mehr als 120 Hektar. Da bin ich mehrmals auf Jagd gewesen, aber das ist einfach mal zu klein. In 1928 kam Rehwild, aber die sind in, sage ich mal, in 2 Jahren sind einfach mal weg. Die hatten erhebliche Probleme mit Parasiten. Aber richtig, richtig gemacht wurde im 1928 mit einem, sage ich mal, proaktive Einführung aus Argentinien plus passive Migration, weil die Cordillera de los Andes, also unsere Berge dort, wie die Alpen, erlauben in gewissen Talen ein bisschen, dass die Tiere migrieren können. Und die sind doch nach Chile gekommen. Aber die tatsächliche Import oder Importierung oder Einführung vom Rotwild fand erst im 1952, 53 und das wurde sogar von der Regierung Chiles unterstützt. Und dieser Import fand statt in diesen Jahren und die waren nur Rotwild aus Argentinien. Und die, wie schon vorhin gesagt, kam damals aus den Karpaten, okay? Österreichisches, Ungarisches Reich. Also von der Qualität her, von der Stärke her, die waren echt ganz tolle Tiere. Und deshalb, das entspricht natürlich das, was wir auch heutzutage haben.
Ja.
Das ist eigentlich das Jahr oder die Jahre, wo alles stattgefunden hat. Richtig Ansiedlung und die waren überwiegend gezäunt. Die waren nicht frei lebende. Okay? Die waren angezäunt in den Farms, aber nicht Katterwild. Die hatten richtig viele Hektar zur Verfügung.
Ja.
Okay? Und das ist die Situation. Damit hat alles angefangen.
Ja,
Und
du
dann
hast mir
kam.
von einigen ziemlich abenteuerlichen Geschichten erzählt, dass an der Grenze mit LKWs irgendwie Übergaben stattgefunden haben.
Ja.
Geh da bitte mal drauf ein.
Und da war eigentlich nur eine ernste Aktion. Weil du kannst dich vorstellen, dass vor Jahrzehnten waren die Kontrolle in so ein enormes Land oder enorme Länder wie Argentinien. Also Chile ist klein verglichen mit Argentinien. Aber du musst dich vorstellen, was es ist, eine Grenze zu kontrollieren in einem Territorium von, sage ich mal, 4000, ja, vielleicht 3000 Kilometer Länge. Also das ist schon unmöglich. Und die Gebirge sind nicht gerade klein. Ja, wir
Ja.
haben Höhen von 500 Meter bis 8000, also 7000, das ist schon erheblich. Und deshalb konnte man das nicht kontrollieren und die Regierung hat gesagt, okay, machen Sie das so und so. Und dann sind diese Tiere importiert worden mit LKWs aus Argentinien und dann sind die LKWs zusammen, also die Rücken der LKWs miteinander verbunden, dann die Kälber von einem LKW zum anderen und dann waren in Chile. Fertig aus.
Okay. Und dann sind sie erstmal in Gattern ausgewildert worden.
Ja,
Aber
ja.
die waren jetzt nicht so 5, 6 Hektar groß, sondern das
Nein,
war
nein.
richtig wie
Nein,
in
nein,
freier Wildbahn, ne?
wir werden von hunderte Hektar.
Ja.
Also man muss auch Folgendes auch nicht vergessen. Wir reden von zwei Zielen. Einmal Trophäenjagd und auch Wildbret. Also das war eigentlich doppelsinnig. Das war nicht nur, weil sie den Lust haben wollten, die Tiere zu sehen. Die wollten auch jagen. Man muss nicht vergessen, da hatten wir ja keine Yacht und die Deutsche oder diese Immigrant, auch Engländer, auch andere Franzosen wollten auf Jagd gehen.
Ja.
Und dann kam natürlich diese Möglichkeit. Und damals, um Gottes Willen, also im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, wussten wir nicht so viel von den Risiken, die mit der Einführung von nicht heimischen, einheimischen Tiere implizit war. Also erst in diesen Jahren, also schon im 20. Jahrhundert, 1950, 70, wusste man, was für eine katastrophale Konsequenzen hatte diese unkontrollierte Einführungen, zum Beispiel von Geweihträgern, unter anderem in Neuseeland, dass eigentlich Wälder kaputt gemacht worden sind und so weiter. Also das war natürlich, da war eine andere Welt. Man konnte Sachen machen, die heutzutage völlig unmöglich gewesen wären. Unmöglich. Ja,
Ja.
aber die waren große Farms. Große Farms. Und ich rede darüber, so
Mittlerweile
sage ich
leben die
mal.
ja aber nicht nur in Gattern, sondern auch
Nein,
in
nein.
freier Wildbahn, ne?
Ja, und der Grund ist, es gibt sehr wenige eigentlich, die richtig gezäunt sind. Weil du, wie ich schon dir gesagt hatte damals, es gab eine Agrarreform im Jahr 1964. Und diese Agrarreform erlaubte die Enteignung vom Land. Und diese große Farms wurden portioniert sozusagen, geteilt. Und das war schon natürlich ein großes Problem, weil zusammen mit dieser Agrarreform, die politisch auch getrieben wurde von der christendemokratischen Regierung, gab es eine sozusagen offizielle Erlaubnis, diese Population von Rotwild zu erschießen, einfach so. Also freie Büchse. Und dann haben die Eigentümer diese Farm gesagt, nee, das werden wir nicht erlauben. Und dann sind die Zäune geschnitten worden oder entfernt worden und dann sind diese Tiere frei geworden, freilaufende Tiere. Und das führte natürlich zu einem großen Problem, Wilderei. Weil das kommt mit dem Wunsch von Menschen, die nicht wegen des Wildbretts jagen, sondern grundsätzlich wegen der Trophäen. Deshalb sind überwiegend Hirsche geschossen worden, aber nicht weibliche Tiere.
Ja.
Ja, weil die wollten eigentlich das an der Wand hängen haben. Und das war natürlich dumm. Und noch dazu, noch gravierender ist die Tatsache, dass wir in diesen Jahren kein Gesetz, ja, also Hochwildjagdgesetz hatten. Das bedeutet, dass die Waffen, die Patrone, also das Kaliber, das du brauchst, um Rotwild zu erlegen, gab es nicht. Es gab keine gesetzliche Regulierung dafür. Man jagte nur mit Kaliber .22 für, sage ich mal, Kaninchen, Hasen oder Flinte, Schrotflinte. Aber wenn jemand eine Schrotflinte hatte, gab es keine brennige Patronen, um Rotwild zu jagen. Das heißt, sie hatten die Erlaubnis, die hatten den Wunsch, die Menschen, die diese kleinen Stücke Land erhalten haben nach dieser Enteignung, okay, verstehst du, was ich meine? Du hast eine große Farm, wird geteilt, jemand kriegt das Land, 50 Hektar. In 50 Hektar kannst du kaum etwas machen. Aber die wollten jagen, aber die hatten nicht die Waffen. Was ist Wilderei? Wilderei mit was? Ich weiß, ich kenne das Wort nicht, das ist ein Gegenstand. Schlingen kann man sagen auf Deutsch? Schlinge? Ja, genau. Das ist brutal. Und damit haben sie gejagt, in Anführungsstrichen. Okay,
Okay,
und
das
das
heißt,
war
die
Niemandsland.
Jagdausübung war überhaupt nicht reguliert.
Definitiv nicht, es gab kein Jagdgesetz.
Ja.
Also zumindest für Hochwildjagd. Das war nur ein Jagdgesetz für Schrotflinte und Kaliber 2,2. Also Kaninchen, Hasen, Federwild, Tauben und so weiter. Das war die einzige Jagd, sozusagen Tradition, die wir haben.
Ja.
Und dann kam das Problem, okay, jetzt haben wir Rotwild, da haben wir Dammwild, auch freilebend. Aber wir haben nicht einen Körper, einen Gesetzkörper, das erlaubt, diese Tiere vernünftig zu hegen. Ja, und da war natürlich Not, also zwar Bedarf. Und da bin ich eingestiegen, kann ich dir nachher erzählen, wie. Aber das ist das Problem. Und wenn du Wilderei hast, das sagst du besser als ich in Deutschland, wenn du Wilderei hast, werden natürlich die Tiere A, migrieren, weil sie fühlen sich bedroht. Ja, die gehen zentrifugal. Und das andere, die sind vom Verhalten hier nachtaktiv geworden. Enorm. Aus Angst.
Ja.
Ja.
Naja, nun kann man das ja, glaube ich, gar nicht wirklich als Wilderei bezeichnen, weil es gab ja überhaupt keine Regeln, ne? Die haben halt vielleicht, kann man sagen, dass die
Ja.
auf jeden Fall unsachgemäß,
Okay.
unweidmännisch eben das dem Wild nachgestellt haben, ne?
Okay, da hast du vollkommen recht. Man muss aber nicht vergessen, dass es Menschen gab, natürlich, die, sage ich mal, eine gute Büchse hatten und tatsächlich Wilderei gemacht haben, weil die wollten Trophäen haben, die haben das auch verkauft an andere Menschen, die sowas haben wollten. Okay,
Ja.
aber das war Wilderei, in das du, also ich war auf einer Farm und auf dieser Farm war ich auf Jagd und plötzlich hören wir Schüsse in der Nacht. Und dann haben wir kleine PKWs mit Scheinwerfer gesehen. Die waren auf Jagd. Und danach kamen Bogen und Pfeil. Und das ist natürlich geräuschlos. Also in dem Sinne gab es doch Wilderei. Das andere war natürlich, ja, versuchen wir mal unser Glück und vielleicht schaffen wir was. Wildbret, aber am liebsten Hirsche mit Geweihe.
Ja. Nun hast du schon in deiner Formulierung impliziert, dass es mittlerweile ein entsprechendes Jagdgesetz gibt
Ja.
und da hast du ja auch fleißig mitgewirkt. Erzähl mal bitte, wie es denn dazu kam.
Ja, das, okay, die Geschichte habe ich schon am Anfang mehr oder weniger gegliedert. Nämlich, ich war als Privatperson Präsident dieser Jagdgenossenschaft in Chile, okay? Asociación Nacional de Criadores de Cervidos. Ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen kann. Aber das ist gegründet worden, nicht nur für Roten Dammwild, sondern auch für die, wie soll ich sagen, für die Schonen von einheimischen Tieren.
Ja,
Aber
Cervius, die
Hauptgrund,
Zerviden halt, die Hirschartigen, ne?
genau, alle Geweihträger. In dieser Institution bin ich Präsident jahrelang gewesen. Das war sehr passend, weil ich keine Tiere Besitz hatte. Ich hatte keine Hirsche. Ich war, sage ich mal, der Vertreter von diesen teilweise Freunden, teilweise nicht, die eigentlich Farm hatten, die hatten Jagdreviere, aber da ich in Santiago gewohnt habe oder gelebt habe in der Zeit, diese Menschen hatten in mir eine Person, die sie vertreten konnte. Ja? Und da ich für das Thema mich sehr viel engagiert hatte, weil ich wollte nicht, dass die Jagd vor allen Dingen, also Federjagd oder Niederjagd und Hochwildjagd als Sport bezeichnet wurde. Aber in Chile war das immer so: Was für einen Sport treibst du? Ich bin Jäger. Und Sport ist für mich ein Wort, das nicht passt. Und deshalb habe ich gekämpft für das, sage ich mal, für den Begriff auf Englisch würde ich sagen, wäre Conservation Strategy, also Konservationsstrategie. Und ich dachte, die Jagd kann dafür dienen. So, was ich gemacht habe, ich habe angefangen, mich zu bewegen und mit Universitäten zu sprechen und mit Wissenschaftlern. Und ich habe in vielen Kongressen teilgenommen mit Vorträgen, sowohl in Chile als auch im Ausland, in den USA und Kanada. Weil ich wollte ein bisschen die Idee geben, dass wir doch ernsthaft über dieses Thema lernen wollten, einige wichtige Sachen umsetzen wollten und so weiter. Dann habe ich ein Seminar organisiert. Ich glaube, ich habe dir ein bisschen Informationen darüber. Und das war im Jahr 91, habe ich ein internationales Seminar organisiert, wo ich alle Menschen eingeladen habe, die irgendwie mit diesem Thema Jagd und nicht einheimische Tiere zu tun hatten, also Geweihträger. Und da habe ich also Wissenschaftler von Universitäten, von der Regierung, Menschen kamen aus Argentinien, aber auch aus Kanada, USA, Deutschland, Neuseeland. Und dieses Seminar, die ich organisiert hatte, obwohl ich in Santiago lebte und bei einer pharmazeutischen Firma gearbeitet habe, sage ich mal so, hat eine gute Resonanz gehabt. Und dann hat das Landwirtschaftsministerium verstanden, dass wir eigentlich dort agieren müssten, dass eigentlich Chile unbedingt ein Jagdgesetz bräuchte. Parallel dazu, bitte nicht vergessen, wir reden in der Zeit von Pinochet, wo wir eine Militärregierung hatten. Und deshalb war die Kontrolle von Waffen extrem streng. Okay? Und deshalb musste man darauf achten, dass wir die Lizenzen, da wir wussten, wie wir mit diesen großen Kaliber umgehen könnten und so weiter. Deshalb war ein Gesetz so dringend nötig zu haben. Und dann hat das Landwirtschaftsministerium mir gesagt, okay, wir laden Sie ein, Teil dieses Ausschusses zu sein. Und Sie werden jetzt mit den entsprechenden Behörden der Regierung, die sich um Thema Jagd um sich mit dem Thema Jagd befassen. Verstehst du? Und mit diesen Menschen musste ich arbeiten. Und auch mit dem Rechtsanwälter des Landwirtschaftsministeriums. Und mit meinen bescheidenen Kenntnissen, die eigentlich mehr waren, das ist klein natürlich sehr unbescheiden, aber ich wusste mehr über die Thematik, dass viele von den Kollegen von Landwirtschaftsministerium, weil sie keine Jäger waren, die waren Funktionäre nur, aber die hatten zur Jagd eigentlich keinen Draht. Die mussten nur das verwalten. Dann habe ich angefangen, in dieser Gruppe zu arbeiten und ein Jagdgesetz sozusagen strukturiert. Und nach 3, 4 Jahren ist tatsächlich wahr geworden. Aber als ich jetzt schon in Deutschland war, weil ich habe Chile im Jahr 2000, nur Moment, 92 verlassen. Aber dieses Jagdgesetz gilt bis heute. Es gibt ein paar Änderungen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Aber ich habe als Privatperson mitgewirkt und ich habe auch dazu eine Jagdprüfung angeführt. Die Kenntnisse und die ganze Information, die die Jäger wissen mussten, also nicht zu vergleichen, bitte schön, mit Deutschland. Obwohl als Vorbild habe ich immer das Jagdrecht Deutschlands. Die Jägerprüfung ist natürlich viel einfacher. Das ist nicht wie ein grünes Abitur. Aber das Modell war tatsächlich von Deutschland. Aber ich habe diese Jägerprüfung selbst geschrieben. Nicht die Prüfung, sondern die Information, die jeder Jäger, Rot- oder Dammwild, wissen musste. Zum Thema Ballistik, Waffen, Aufbrechen und so weiter und so fort. Das Typische, das jeder Jäger wissen müsste. Und dieses Gesetz ist eigentlich sozusagen mein kleines Werk bis
Ja,
heute.
großartig, ne? Die Möglichkeit zu haben, so etwas mitzugestalten, ja, kann man nur von Glück sagen. Hätte ich auch große Lust zu gehabt. Aber sag mal, du, das war dann Mitte der 90er, das erste Jagdgesetz, was auf die Zerbiten abgebildet hat, eingeführt wurde. Das war ja nun 40 Jahre nach der Einführung des Rotwildes ja, ich glaube, an die 70 Jahre nach der Einführung des ersten Dammwildes. Wie haben sich die Bestände denn in der Zwischenzeit entwickelt?
Die haben sich sehr viel verbreitet, weil das ein sehr großes Land ist. Es ist nicht so besiedelt wie Deutschland. Also du hast ein Land, ich rede vom Land, komplett Land, von Norden bis Süden. Das sind fast, ist zweimal größer als Deutschland oder vielleicht mehr. Aber wir haben 19 Millionen Einwohner. Damals hatten wir 12. Wie viele hat Deutschland? In einem Territorium, das, sage ich mal, vielleicht dann die Hälfte von Chile ist oder weniger. Wir haben 85 Millionen. Deshalb haben wir diese ganz, ganz große Oberfläche, diese ganz große Farms, wo du eigentlich keine gute Kontrolle haben kannst. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt schicken wir wie nennt man das, einen Ranger, ja, um zu kontrollieren und die Jagd vernünftig gemacht wird. Das geht gar nicht. Es ist extrem groß. Das heißt, die Wilderei hat sich verbreitet, die unkontrollierte Jagd auch. Die Tiere sind scheuer geworden, nachts aktiv, sie haben migriert, sie haben sich bewegt, sie haben zentrifugal sich bewegt. Und heute kann man nicht sagen, wo sie zu finden sind. Das ist extrem groß. Und ich rate mal, also ich kann keine Zahl geben. Ich würde lügen, wenn ich sage, wir haben 20.000 Stück Rotwild. Vielleicht haben wir weniger, vielleicht haben wir mehr. Aber das ist schon lange her. Und ich glaube, wenn ich einfach mal eine ganz grobe Kalkulation mache, wie viel kannst du wirklich in, sage ich mal, 40 Jahren nach der Einführung vom Rotwild, wie viele Tiere hast du in dieser Population? Das kann sehr groß sein, das weiß ich nicht, wie viele. Aber Rotwild findest du eigentlich nicht überall, aber sehr verbreitet. Und das auch wohlgemerkt weiter südlich in Chile, weil die auch aus Argentinien kommt. Okay?
Also
Das
es
heißt, zu deiner Antwort, ja, wir haben sehr diese Population ist sehr, sehr groß geworden.
Ja. Ja, ich habe zwischenzeitlich mal geschaut. Also Chile ist 2,1 mal so groß wie Deutschland und aber die Bevölkerungsdichte ist nur ungefähr ein Zehntel der in Deutschland.
Ja, so ist das.
Ja,
So
aber du
ist
sag
das.
mal, du hast schon am Anfang so ein bisschen impliziert oder vorhin meintest du, in Neuseeland ist die Einführung der Neozoen der nicht heimischen Tierarten hat gravierende Folgen für das Ökosystem gehabt. Wie war das jetzt in Chile?
vielleicht könnte ich sagen, übertrieben falsch, weil das ist ein Thema, das auch, Frank, ideologisch getrieben wird. Ich würde nicht sagen Hass, aber ich würde sagen, ja, die Menschen, die sich mit der Yacht befassen, sind nur Reiche, das sind, wie soll ich sagen, oberflächliche Menschen, die nur also, die töten nach Spaß oder sowas. Also, und das hat natürlich die Mentalität von vielen Biologen geprägt.
Also diese Vorurteile.
Genau, das ist das richtige Wort. Das sind Vorurteile. Aber zurück zu deiner Frage. Das hat sich entwickelt, wie soll ich sagen, das ist schwer zu beantworten.
Ja, vielleicht fangen wir noch mal neu an, weil letztendlich Rotwild
Dies,
und Dammwild sind ja
also,
beides Neozoen,
sage,
nicht heimische
aber,
Arten.
ja, aber sagen wir mal so: Viele Menschen haben angefangen zu sagen, vor allem in Universitäten, dass Rot- und Dammwild genauso agieren könnten wie in Neuseeland. Man muss sich vergessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es in Neuseeland allein 20 oder 22 unterschiedliche, wie nennt man das, Mammals, Säugetiere angeführt worden. Wobei das Schlimmste war ein Opossum, ja, ein Beuteltier. Aber Rotwild hat irgendwie sehr, sehr dieses Schaden geprägt, weil die haben sich sehr breit verbreitet. Da war ein großes Problem, musste man das von Hubschraubern schießen, buchstäblich oder sogar mit giftigen Produkten töten. Und das hat natürlich eine sehr gute Presse, obwohl das sehr schlecht war. Und man dachte, ja, das könnte auch in Chile passieren. Und dieser Vergleich ist eigentlich nicht dumm. Oder nicht nur so. Chile und Neuseeland waren zusammen in der Pangea vor Millionen von Jahren. Wir teilen gewisse Tierarten und Bäume mit Neuseeland, obwohl wir weit voneinander liegen. Aber Neuseeland und Chile sind extrem geografisch extrem ähnlich. Vor allen Dingen in diesem Areal, wo Rot- und Dammwild im Moment angesiedelt worden sind. Okay? Und deshalb
Ja.
war legitim zu denken, naja, Rotwild könnte eine große Gefahr bedeuten für unsere Flora und für unsere Fauna. Okay? Und dann haben sie gesagt, der Pudu ist in Gefahr. Pudu, nicht Huemul, weil Huemul wohnt ganz hoch im Gebirge. Aber Pudu unten, im Regenwald, ja. Aber es gibt kein einziges, soweit ich kenne, aber ich bin schon jahrelang weit entfernt von diesem Thema, also aktiv. Es gibt keine Beweise, dass sie tatsächlich negativ miteinander agieren. Eher das Gegenteil. Ich hab dir gesagt, ich habe einen guten Freund, einen Jagdfreund, der ist richtig Jäger, der eine Farm hat, nicht so groß, 250 Hektar, aber in dieser Farm, auf dieser Farm hat der Wald, sehr viel Wald, aber auch das ist eigentlich ein Milchbetrieb. Aber der hat auch Rotwild, freilebendes Rotwild. Da kannst du vom Haus sehen, wie ein Rudel an Haus vorbeiläuft. Und mit Kameras, Nachtkameras, haben sie festgestellt, dass sie innerhalb dieser Farm nicht nur Rotwild, sondern auch Pudu haben und Pumas. Also die drei, sage ich mal so, können gemeinsam ein vernünftiges Leben führen. Und du findest kaum Reste von Tieren, wie du denkst, aha, das ist das Problem des Einflusses von Rotwild oder Puma oder sowas. Gar nichts. Das ist die eine Sache. Ich kenne keine wissenschaftlichen Studien. Eigentlich, als ich diesen Seminar organisiert hatte, das ich vorhin erwähnt habe, habe ich einen Botaniker aus der Universität Austral, ehemaliger Kollege von mir, und die haben gesagt, könnten Sie, Dr. so und so, für uns einen Vortrag halten zum Thema, wie gravieren könnte die Anwesenheit vom Rotwild oder Dammwild, aber überwiegend Rotwild auf unserem Wald. Und er sagte, ja, mache ich gerne. Und siehe da, das Ergebnis, sein Bericht war, das war in diesem Seminar, eigentlich hatte er gesagt, zugegebenermaßen haben wir wirklich keinen Grund zu fürchten, dass eigentlich Rotwild so schädlich ist. Weil angeblich benutzen sie innerhalb eines Ökosystems eigentlich eine Mische, die anders ist als Pudu oder andere Tieren. Also das ist eine Lücke da sozusagen. Vielleicht, wenn die Population extrem hoch wäre, dann ist was anders. Aber nun, man muss nicht vergessen, überwiegend wird immer permanent gejagt auf diesen Arealen. Und die Menschen, die Freunde, die ich habe, die auf Jagd gehen, die machen das richtig konsequent. Also pro Jahr ziemlich viele Stücke, je nachdem, wie groß der Farm ist. Also deshalb, wenn du mir sagst, gibt es Probleme, gibt es Konflikte? Mein Gefühl ist nein. Ich habe keinerlei gesehen, keiner kann mir sagen, ja, da ist eine Interaktion, die sehr negativ ist zwischen Pudu und Rotwild.
Ja,
Ich würde
und mit
sagen,
der natürlichen Vegetation,
ja.
wie schaut es da aus?
Ja, das könnte sein, aber das ist nicht ernsthaft studiert worden, analysiert. Und du musst auch nicht vergessen, in vielen von diesen Arealen haben wir nicht nur Rotwild, es gibt auch Kühe. Also das sind landwirtschaftliche Betriebe.
Ja.
Und deshalb hast du auch den Einfluss von diesen Tieren und sie sind erheblich schädlicher als Rotwild.
Ja. Ja,
Und
okay, die
das
Landschaft ist
muss,
schon extrem kultiviert, ne?
ja,
Ja.
das muss auch in Betracht nehmen. Also
Ja.
deshalb ist das ist ein multifaktorielles Thema. Aber ich würde sagen, ganz salopp können wir sagen, ja, Rotwild wird alles kaputt machen. Nein, nein, nicht so schlecht. Könnte problematisch sein? Ja. Ja, man muss. Das steht aus der, ja, ist eindeutig. Das haben wir schon Erfahrungen woanders gehabt. Aber
Ja.
bis jetzt habe ich nicht gesehen, wo sie sagen würde, oh, das ist ein großer Fehler gewesen.
Ja, nun, die Tiere entwickeln sich ja unfassbar gut. Also die Bilder, die du mir geschickt hast von den
Ja.
Trophäen, das ist in Mitteleuropa unvorstellbar, wie stark das Rotwild in Chile wird. Aber gibt es auch, wir haben ja eine relativ kleine Gründerpopulation. Gut, das Gründungsevent liegt nicht so wahnsinnig weit zurück, aber gibt es Probleme mit Inzucht, wie wir sie eben aus Europa kennen, oder wurde auch später vielleicht noch neues Rotwild eingeführt zur Blutauffrischung?
Also Blutauffrischen kaum. Es gibt ein bisschen aus Neuseeland, aber das ist nur in einer Farm, soweit ich weiß.
Ja.
Aber also Bluterfrischung, Frau Frank, da müssten wir von vielen, vielen, vielen Tieren reden, weil du weißt, das kann sehr schnell, wenn du ein oder zwei Hirsche einführst, da kann sehr schnell verdünnt werden.
Ja.
Also die können keinen großen Einfluss haben in einer großen Population von Tausenden von Tieren. Ja, deshalb ist für mich auch, ehrlich gesagt, als Tierarzt, und ich habe auch ein bisschen über die Genetik dieser Tiere gelesen, es ist für mich immer noch ein Rätsel, warum wir eigentlich keine negativen Konsequenzen sehen von diesem Inzucht oder vermutlicher Inzucht. Weil die Population, ich habe dir ernannt, welche die tatsächlichen Jahre sind und wie viele Tiere, das wussten wir. Das sind nicht unheimlich viele Tiere, das sind relativ wenig. Ich kann dir sagen, du, ich habe dir nur einen Bruchteil der Bilder geschickt, wo ich ein Jagdrevier zum Beispiel hatte, der das ich verwaltet hatte. In diesem Areal ganz südlich von Santiago, also Roseló-See heißt das. Der Ursprung dieser Population waren zwei Hirsche und ein weibliches Tier. Nur ein Tier. Zwei Hirsche und ein weibliches Tier. Ein Tier. Und das war's. Und du könntest nicht glauben, welche Trophäen da gekommen sind. Du kannst dann hier, ich kann dir Bilder zeigen. Ich habe sogar etwas vorgetragen für einen Zeitschrift in England namens Deer. Und da sind, ich gehe davon, dass du sehr, sehr vertraut bist mit dem CIC-Punktierungssystem, Concern
Ja, ich
International.
bin selber Measurer, ja.
Okay, 246 Pfund.
Ja, das ist schon sehr ordentlich.
246, 12 Kilo Geweihgewicht, trocken. Und da wurde nie ein Hege gemacht. Die
Ja.
waren frei lebende Hirsche. Also lass die Hirsche alt werden. Kaum, kaum Wilderei. Wenn überhaupt Unfälle, aber mehr nicht. Schlaue Tiere, also als Landschaft nicht so schön. Aber 240 Punkten kriegst du nicht jeden Tag. Oder 230 oder sogar 225. Aber ich kann
Ja.
dir die Bilder schicken. Das ist erstaunlich. Aber
Ja, und die
bis jetzt
sehen
können wir.
tatsächlich noch stärker aus, muss ich sagen. Also
Ja.
200, wir hatten vor vorletztes Jahr den stärksten in Schleswig-Holstein, war eben über 260, den habe ich selber ausgepunktet. Ja, auf jeden Fall haben die sich wahnsinnig gut entwickelt. Und ich wollte noch mal auf deine, dass du dich selber fragst, warum es noch nicht zu Inzuchtdepressionen
Gekommen ist.
gekommen ist. Ich habe tatsächlich neulich zusammen mit der IUCN Deer Specialist Group
Ja.
an einem Event gearbeitet, an dem Kongress, der im Oktober in Katar war es, glaube ich.
Okay.
Und da hat dann ein Kollege aus Kanada auch gesagt, ja, aber es gibt ja Isle Royale, also ich hatte dann eben über das Thema der Inzucht gesprochen. Und dann sagte er auch, ja, aber wie kann das sein? Wir haben ja die Isle Royale in Kanada, im Lake Superior.
Ja.
Und da wurde dann gesagt, da sind in einem superkalten Winter 1912, 1913 Elche auf die Insel gewandert und die waren seitdem weitestgehend isoliert.
Ja.
Und da hieß es dann, ja, die haben ja auch keine Probleme. Und das habe ich dann natürlich sehr ernst genommen, habe mich mit der Thematik auseinandergesetzt und dann festgestellt, bis vor kurzem, die haben das über lange Zeit abgefedert. Aber Ende der 2010er ist die Population, die Tiere sind zunächst kleiner geworden und
Okay.
ist dann massiv eingebrochen. Parallel dazu eine Wolfspopulation, die ein ähnliches Schicksal hatte, ist quasi verschwunden.
Aha.
Und das heißt, eine Population, wenn sie sehr vielfältig in der Gründerpopulation ist, kann erstmal offensichtlich so roundabout 100 Jahre durchaus abfedern, aber
Dann
früher oder später zeigt sich dann doch überall das grausame Sicht der Inzucht, ne?
okay. Das kann sein. Das Einzige, das ich in Bilder gesehen habe, Bilder von Freunden. Also einer von diesen Freunden werde ich jetzt in 2 Wochen treffen im Süden des Landes, Jagdfreund. Das Einzige, das wir gesehen haben, sind diese Degenerationen in Geweihen, die abnorm sind beim Huemul, nicht beim Rotwild, Huemul.
Ja.
Und Huemul ist einheimisch, also Millionen
Ja.
von Jahren. Und da haben wir gesehen, und das war in Populationen, die ziemlich isoliert sind. Und deshalb gehe ich davon, dass da vielleicht Inzucht ein Problem geworden ist. Ja, aber mit Rotwild kann ich dir ein paar Bilder zeigen. Zum Beispiel habe ich, glaube ich, ein paar Bilder gesendet, wo diese komische Geweihe, die also wie ein Korkenzieher aussehen. Aber das ist nur ein Hirsch, nichts
Ja.
mehr. Woher das kommt, habe ich wirklich keine Ahnung. Aber das ist alles, was wir sehen. Manchmal siehst du ja, aber dann kommen wir alle zu dem Ergebnis, ja, aber Moment mal, wie alt ist das? Die ist zurückgesetzt. Ja, deshalb sieht es so aus. Aber nicht, weil das die eigentlich irgendwie genetische Probleme hat. Aber
Ja.
das ist, was hier passiert. Und du hast einen guten Punkt erwähnt. Wir reden von einer Population, die eigentlich nicht so alt ist.
Ja.
Also 70 Jahre alt. Vielleicht in 30 Jahren ist das anders. Wissen wir nicht.
Ja, er ist vielleicht vernünftig, sich mal damit auseinanderzusetzen und ja, darauf
Ja.
vorzubereiten, dass es denn nicht so dicke kommt, ne?
Ja, aber Moment, da hast du natürlich ein Problem gerade sag ich mal, adressiert. Chile ist ein Land, das sehr, also ökologisch sehr isoliert ist. Und wir haben eine Institution in Chile, das extrem, extrem, also knallhart ist, wenn es um die Einführung von Tieren oder Gemüse oder nee, Gemüse, wie sagen wir, vegetarische Produkte ist.
Ja.
Und jede Einführung von lebenden Tieren ist extrem, extrem kontrolliert. Chile ist frei vom IMKS. Das ist das einzige Land in Lateinamerika oder in Amerika, das IMKS frei ist, ohne Vakzine.
Das ist
Ohne
die Maul- und
Vakzine.
Klauenseuche für unsere Zuhörer, ne?
Genau,
Ja. Ja.
aber ohne Vakzine. Wie in
Ja.
Deutschland. Deutschland hat nur vakziniert. Aber die Verbreitung der Krankheit bei nicht geimpften Tieren kann natürlich ein Problem sein. Nicht in Chile, weil jedes Tier, das vor vielen Jahrzehnten MKS hatte, sie sind alle erschossen worden. Und alle Tiere umherum, sage ich mal, 15 Kilometer. Und nur mit dieser Büchse-Sache ist Chile frei von MKS geworden. Und Brucellosis auch. Das sage ich dir als Tierarzt. Deshalb kontrolliert Chile extrem diese Situation. Rotwild ist eigentlich sehr MKS-resistent. Aber wenn wir eine Bluteinfrischung machen möchten, müssen wir natürlich lebende Tiere einbringen. Und da kann ich dir ja sagen, das unterschreibe ich. Wird keiner die Erlaubnis geben. Nicht
Ja.
mal jemand in der Region wird das sagen, komm, machen. Das sind keine einheimischen Tiere. Das ist keine Fauna für uns. Das sind eingeführte Tierspezies.
Ja, aber das tut wahrscheinlich auch gar nicht Not. Also wenn man sich das zum Beispiel in meinem, ich sitze jetzt gerade in Mecklenburg-Vorpommern, ne, quasi in der neuen Heimat, aber in Schleswig-Holstein, wo ich auch immer noch arbeite, da ist es so, dass wir sehr viele kleine isolierte Populationen haben, die oft auch sehr dicht beieinander sind, aber insbesondere Autobahnen getrennt voneinander sind. Und die sind halt auch ein Stück weit unterschiedlich genetisch verarmt. Und da könnte alleine durch den Austausch, die wieder in den Austausch miteinander zu bringen, schon viel gewonnen werden. Und vielleicht ist es auch tatsächlich, denn ich will kein Problem herbeireden, was es noch gar nicht gibt, aber ich liebe es eben, proaktiv tätig zu werden und
Ja, klar.
tätig zu werden, bevor die Probleme entstehen. Könnte man eben dadurch, dass man Tiere zwischen den einzelnen Populationen in Chile austauscht,
Ja.
dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einem Problem kommt, ne?
Ja, ich glaube, etwas in die Richtung ist schon gemacht worden. Und auch in meiner Zeit, als ich noch in Chile gelebt habe. Nämlich, pass auf, könnte ich von dir zum Beispiel ein paar Hirsche, also Kälber, okay, haben oder Erwachsene, ja, klar, ich habe sie selbst mit dem Narkosegewehr, wie sagt man,
Betäubt.
erwischt, genau,
Ja.
und dann transportiert. Okay, aber das war minimale Effort. Aber ich würde sagen, das wurde ein paar Mal gemacht, aber nicht massiv. Aber das wäre definitiv eine Möglichkeit. Und vor allen Dingen glaube ich, dass doch das Rotwild, das aus Argentinien kommt, kann natürlich auch schon einiges tun, im
Ja.
positiven Sinne des Wortes.
Ja, klar, wenn es da Austausch gibt, großartig.
Ja.
Mensch, Claudio, du hast ja ein richtig spannendes Jägerleben. Und du fliegst morgen auch wieder nach Chile, ne?
Übermorgen,
Ja.
übermorgen, ja, übermorgen. Ja, ich fliege fast einmal oder zweimal im Jahr und je älter ich werde, umso dringender ist dieser Bedarf, mit meiner Familie dort zu sein. Und ich werde 4, 5 Tage auf einem Revier, Jagdrevier Rotwild, die haben auch Muffelwild und
Ah,
Dammwild,
schön.
ein paar Tage verbringen. Aber das ist ganz privat, ich bin Gast. Und ja, da werde ich einiges erleben. Die
Ja,
Brut ist
spannend.
gerade vorbei und deshalb gibt es Ruhe, weil alle Jäger sind schon weg nach Hause. Egal woher sie kommen, Deutschland, USA, ich weiß nicht.
Ja. Ja, du sprichst ein Thema an. Aufgrund der Stärke der Trophäen gibt es viele Jagdtouristen in Chile, ne?
Nicht viele. Ich würde sagen, gibt welche, aber nicht viele. Das sind nicht Tausende. Sie sind vielleicht 30, 40, ich schätze mal so, aber mehr ist das nicht.
Oh,
Weil wir ja
mega.
nicht so viele Jagdreviere haben, die so gut organisiert sind, um, sage ich mal, eine vernünftige Jagd zu organisieren. Aber wir haben welche, aber nicht zu viele. Nicht zu viele. Und die kommen ja natürlich nach Chile ja jedes Jahr für die Brutzeit und dann gehen sie weg und dann bleibt der Rest der Arbeit. Also Abschussplan zu erledigen, ist das, was ich mit sehr viel Freude mache, wenn ich in Chile bin. Ja,
Ja.
aber doch, doch, die werden schon einige kommen und die jagen dort. Normalerweise bringen sie keine Waffen, weil die Waffen stehen dort zur Verfügung. Es ist viel einfacher. Sonst musst du natürlich mit der Regierung reden, Behörden, Genehmigungen, bla bla bla, wie viele Patronen, welches Kaliber und so weiter. Das machen wir nicht mehr. Wir haben die Waffen dort, die stehen zur Verfügung und fertig aus.
Ja.
Ja.
Nun, erklär uns bitte nochmal, du sagst jetzt, ne, wir sprechen jetzt am 13. April 2026, du sagst, die Brunft ist gerade vorbei. Erklär uns bitte mal, wieso da jetzt gerade die Brunft war.
Ja, wir haben unterschiedliche, genau umgekehrte Jahreszeiten. Bei uns geht die Brunft los, je nachdem, welche Breite du bist, geht relativ los, sage ich mal so, Ende Februar. Okay? Also Ende Sommer bei uns. März ist natürlich Herbst bei uns, am 21. März wird kälter und dann geht es los mit der Brunft. Ende April ist normalerweise zu Ende. Manchmal in unkontrollierte Populationen, wo es zu viele Tiere gibt und sehr wenige Hirsche, dauert natürlich die Brunft erheblich länger, aber das ist ja ungesund. Das heißt, wo ich auf Jagd bin, normalerweise ist die Brunft jetzt vorbei. Vor einigen Tagen habe ich schon die letzten Videos erhalten von der Brunft und dann ist fertig. Deshalb, wenn ich nach Chile fliege, fliege ich nach der Brunft, sodass wir eigentlich mehr diesen Abschussplan erfüllen können. Oder ja, gegen Ende des Jahres, weil wir jagen auch massiv Kälber. Ja, in der Sitzzeit machen wir das.
Ja, schön. Klingt nach einem tollen Urlaub, aber du bist ja auch noch in Sachen klassischer Musik unterwegs, oder?
Ja, sehr. Das ist mein Hobby. Klassische Musik. Ich habe zwei YouTube-Kanäle. Das eine heißt Klassische Musik entdecken. Das mache ich allerdings nur auf Spanisch für ein spanisches Publikum oder spanisch sprechendes Publikum, muttersprachlich. Aber ich bin ein Enthusiast von der Musik Richard Wagners. Und deshalb habe ich auch mit einem Sohn ein Programm gegründet namens Discussing Richard Wagner. Das mache ich auf Englisch. Aber ich mache Interviews an Menschen, die nicht nur Wagner singen, sondern auch Musiker, Menschen, die indirekt mit der Einführung von Opern Richard Wagner zu tun haben. Überwiegend Wagner, weil mich wirklich fasziniert. Und dann lade ich das hoch. Allerdings ist der, sage ich mal, der Sänger oder die entsprechende Person, Dirigent. Deutsch machen wir das Interview, mache ich das Interview auf Deutsch, aber die Untertitel mache ich auf Spanisch, ganz explizit. Und damit gebe ich spanisch sprechendes Publikum die Möglichkeit, einiges von diesen Menschen in der Muttersprache zu lesen, zumindest, was sonst vielleicht nicht möglich wäre. Und aber das ist mein Hobby nur. Ja.
Gut. Jetzt sind wir ein Jagd- und Wildbiologie-Podcast, aber wenn unsere Hörer dich trotzdem mal in dem Kontext auf deinem englischsprachigen Kanal sehen sollen, wollen, wie heißt denn der?
Kann ich dir per WhatsApp schicken, wenn du willst. Der eine, wie gesagt, der englische oder spanische Untertitel heißt Discussing, also diskutierend Richard Wagner, aber Englisch. Discussing Richard Wagner. Und die Idee ist, Englisch ist viel verbreiter als Deutsch, aber ich mache sehr plakativ mit meinem Sohn, dass alle meine Interviews spanische Untertitel haben. Aber sonst für jeder Deutsche zugänglich. Und das ist natürlich kein Problem, weil die überwiegend der Interviews mache ich mit deutsch sprechenden Menschen.
Ja, so ist das. Das ist spannend. Ich werde den Link mal, beziehungsweise den Namen des YouTube-Kanals in den Shownotes verlinken. Claudio, haben wir irgendwas jetzt zurück zum Wild und der Jagd? Haben wir irgendwas vergessen, was du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe schon die Liste deiner Fragen und ich glaube, das haben wir alles schon adressiert. Ich muss mich bei dir bedanken, weil ich finde das schon schön, dass ich die Gelegenheit habe, mit Deutschen, also über ein Thema, das mein Leben jahrelang beschäftigt hat. Und zwar alles natürlich aus lauter Lust, als Leidenschaft, weil ich finde das immer so faszinierend. Ich bin relativ spät im Leben auf die Jagd gekommen, aber seitdem passionierter Jäger. Aber vor allen Dingen muss ich das an meine deutschen oder deutschstämmigen Freunden danken, weil die haben mir dieses Konzept von der Respekt des Wildes gegenüber, ich hege mit der Büchse, und vor allen Dingen haben sie mich vertraut mit der Tradition gemacht, dass ich besonders liebe, also Bruch und so weiter. Wir haben keine Jagdhörne, wir machen sowas nicht, halali, halalo, das machen wir nicht, aber die haben mich inspiriert und deshalb bin ich, würde ich sagen, so fasziniert von diesem Thema, obwohl ich seit Kind dachte, nee, die Jagd ist nicht für mich, um Gottes Willen, ich bin Tierarzt, wie kann ich Tiere töten? Nein, meine Ansicht ist völlig anders und ein toller Biologe, Toni Bubenik, sagte mir einmal, Claudio, du als Tierarzt kannst du viel, viel mehr verstehen und wissen, wenn du auf Jagd gehst, weil deine Bildung, deine Kenntnisse, Anatomie, Physiologie, etc. etc. schon eine ganze Menge beitragen kann. Also ich habe das Glück gehabt, diese deutsche Freundin Chile kennenzulernen. Die haben mir die Türe aufgemacht und siehe da, jedes Jahr bin ich bei denen. Also ich kann nur dankbar sein. Die Jagd bleibt immer noch hoch in meiner Prioritätenliste, aber okay, wie gesagt, mit zunehmendem Alter jage ich sehr wenig auch in Deutschland. Aber tja, das ist es, mehr nicht.
Du, dann bleibt mir nur übrig, dir zu danken. Vielen
Ah,
herzlichen
gerne.
Dank für diese spannenden Einblicke und ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub, dir und deiner Frau.
Danke, danke dir. Und ich hoffe, was ich gesagt habe, wurde zumindest etwas verständlich, weil du weißt, ich bin kein Muttersprachler. Und das kommt manchmal nicht so, kommt an, wenn ich mich nicht richtig ausdrücken kann. Aber ich habe mein Bestes versucht, zumindest.
Ja, Claudio, ich wäre froh, wenn ich eine zweite Sprache so gut sprechen würde wie du. Also von daher Hut ab.
Danke dir. Danke, Franz. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Aber jetzt
Sehr
erstmal
gerne.
gute Reise und einen schönen Urlaub.
Herzlichen Dank. Wünsche dir auch
Danke.
alles Gute. Danke.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, ihr Lieben, ich fand es spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und würde mich freuen, wenn ihr in 13 Tagen jetzt wieder mit dabei seid. Diese Episode ist ja ein Tick später erschienen als üblich. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.